Ladies and Gentlemen, guten Tag, hello, hello, hello again. Hier sind Sie wieder, die Jungs vom Football, von der Jets Football Show. Da höre ich wieder ein Schnaufen am anderen Gerät, ein Rauchen, ein Dampfen. Ja, ich bin der Butch und begrüße euch wieder mal in unserer kleinen Show, in unserem Sitz Together. Ich sehe nicht, jetzt lichtet sich der Nebel, der Mann auf dem Aufsichtsrasenmäher, den man in dieser Zeit immer mehr in den Gärten von Bonn rumfahren sieht. Und ich sage hallo Udo Wattlöw.
Dachchen, Butsch. Ja, es wird Frühling.
Das ist
Man hört
so.
überall die lieblichen Geräusche der Hochdruckreiniger und die Rasenmäher sind auch aus dem Süden zurückgekommen. Meiner ist leider heute rauchend stehen geblieben. Mal gucken, wie lange das noch mit repariert ist.
Ja,
Aber
passt ja zu dir, ne?
ja. Hast du eine neue Lohrmaschine ob oder?
Ich habe eine Brille auf, die ist aber schon 3 Jahre alt, Udo.
Echt? Habe ich noch nie gesehen. Du siehst aus wie Dr. Snuggles.
Ich sehe gut aus, oder? Ja.
Aber ich will natürlich auch dich gebührend begrüßen.
Ich bitte darum.
Ich begrüße die Legende der Leidenschaft, das Körperdouble von Rocco Siffredi. Der Mann, mit dem ich bereits mehrmals, ich betone mehrmals, den Unterberg bestiegen habe. Den frei gewählten Kanzlerkandidaten der Troisdorf Jets. Für mich der einzig legitime Nachfolger von Jogi Löw. Der Bundesfleischer der Herzen. Das Vorbild von Ilja Rogow. Unser allseits beliebter Stefan Butsch-Pohl.
Oh, Udo, das war heute eine wunderbare Einleitung. Sehr schön.
Ja, ich
Ach,
hatte halt
ja,
viel Zick, weil der
ich merke es
Aufsichtsrasenmäher
auch. Das.
kaputt war. Ich konnte mir wieder was ausdenken, ja.
Ja, ich glaube das. Ich glaube das. Das war sehr, sehr umfangreich, sehr schön. Ich bin sehr geehrt.
Sag mal,
So,
Butch, wen haben wir uns denn heute hier eingeladen?
wir sind nicht allein. We're not alone. Wir haben heute jemand dabei, der uns zugeschaltet ist, nahezu auch aus dem Ausland wieder mal in der Woche nach letzte Woche USA. Nein, nicht ganz, aber es ist schon Richtung Düsseldorf. Das wollen wir einfach mal so hinnehmen. Wir begrüßen unseren ehemaligen Defense-Coordinator Detlef Zorn. Hallo, Detlef.
Ja, hallo ihr beiden. Ich muss mich erstmal beruhigen, weil ich mich gerade wieder beömmel, wie jedes Mal, wenn ich euren Podcast höre über eure Begrüßung. Und ja, und das ist direkt in Düsseldorf. Also nicht irgendwie am Rande, sondern
Mal.
direkt, ihr habt mich direkt aus
Ah,
Düsseldorf geholt.
nobody's perfect, Detlef, halt.
Ja,
Wie
das
verboten
Leben ist hart.
bleibt. Ja.
Leben ist.
Nobody's perfect.
Ja.
Detlef, ich glaube, wir können dich ja einfach mal so ankündigen als echte Defense-Koryphäe hier in Deutschland. Du hast ja schon alle möglichen Sachen gecoacht, alle möglichen Positionen gecoacht, kennst fast alle Trainer hier in Deutschland. Also du bist ja so ein richtiger, richtiger Insider. Womit fangen wir an, Detlef? Willst du erst zu deinem Leben bei den Jets erzählen oder willst du uns einen kleinen Überblick geben, was du schon gemacht hast beim Football?
Fangen wir mal mit dem Überblick an. Also angefangen habe ich 1985. Da hat mein Bruder mich quasi ja dazu gebracht. Der hat damals bei der alten Panther 2 gespielt. Ich habe mir die Spiele mit meinem Dad angeguckt und irgendwann ja war ich dann mal so im Kraftraum. Und dann hat mich der Trainer damals angesprochen, ob ich nicht mal Bock hätte mitzukommen. Ja, dann bin ich da hängen geblieben und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann bei den Panthern angefangen habe, das war Ende 85, hat sich die Panther 2 aufgelöst, weil die Panther 2 damals auch nur eine Liga quasi unter der ersten gewesen wäre. Die wäre nämlich aufgestiegen und das ging damals noch nicht und geht,
Ah
glaube ich,
ja,
auch heute immer noch nicht. Ja, und dann hat sich dann halt die Mannschaft aufgeteilt. Ich sag mal, ein ganz, ganz großer Teil ist dann damals zu den Rating Raiders. Da war ich dann auch dabei, mein Bruder und diverse andere Leute, die heute zum Teil immer noch im Football tätig sind als Trainer oder whatever. Ein anderer Teil ist zu den damaligen Hilden Hurricanes und ein kleiner Teil ist dann halt zu den Panthern in die erste Mannschaft. Ja, und Rating war eine lustige Situation, weil wie wir da angefangen haben, ja, war es natürlich so, dass dann ganz, ganz viele Leistungsträger plötzlich aus Düsseldorf kamen und einige Ratinger gedacht haben, ups, jetzt wird's eng, weil die waren halt natürlich gewohnt, immer zu spielen, zu spielen, zu spielen und plötzlich kam der Druck. Und mit unserem damaligen Trainer, mit dem Tomislav Patricevic, der halt damals auch, oder Patricevic, der halt damals auch von den Panthern mitgegangen ist, der auch noch Spieler, ein ganz bekannter Spieler damals in der ersten Mannschaft war, einer der besten Linebacker, die ich jemals kannte. Ja, der hat dann halt da auch ein neues Programm aufgebaut und dann sind wir kontinuierlich von Jahr zu Jahr immer aufgestiegen bis in die erste Bundesliga. Richtig. Damals hieß das noch nicht GFL. Hatten auch interessante Spiele am langen Eugen, heißt das Ding, glaube ich, auch gegen die damaligen Bonn Jets.
Genau, ganz genau, ich erinnere mich.
Davon ist mir ein Spiel noch in Erinnerung geblieben, das haben wir ganz knapp mit 20, 25 verloren. Und ja, ich war zu dem Zeitpunkt als Luftkotelett noch Defense End und nicht Linebacker, was ich dann später gemacht habe. Und da hattet ihr einen ganz, ganz fürchterlichen, farbigen Running Back. Der schon sehr schwer zu tackeln war, ging schon, aber der war recht gut.
Weißt du das, weißt du das Jahr noch?
Nee, ja, das, oh, ja, in Bonn.
88?
Kann, ja, 88 kann sein, genau.
Kann 88 sein, aber
weil also ich, ja, 88 würde passen.
Ich hab, nee, das war nicht mehr der Peter, das müsste der Stanley gewesen sein. Weil ich habe dem letzten paar alte Fotos noch gefunden, wo wir gegen Ratingen gespielt haben. Und ich kann es nicht 100% sagen, ob du das bist, weil das ist, die Fotos sind ziemlich grobkörnig.
Ja.
Aber das war jemand mit einer 80er Nummer, kommt das hin? Hast du eine 80er Nummer?
Ich, nee, ich hatte 93.
Ah, muss ich nochmal nachgucken. Ich habe eine 80er.
Aber immer schon die 93.
Das war ein Blondschopf halt und halt schmal. Und wäre sehr lustig gewesen, wenn wir jetzt festgestellt haben, dass wir damals schon gegeneinander gespielt haben, Detlef. Weil ich habe damals offens. Ich war der Right Guard damals. Und das 2025 war meine Rookie-Saison.
Da kann ich habe noch damals, also mein Gegenspieler, den, boah, wie heißt er nochmal? So rötliche Haare.
Axel Boos müsste das gewesen sein, ne?
Nee, wie ist denn? Boah, ich habe den Namen auf den Lippen.
Rötliche Haare?
Ja, sag mal Offensliner, sag mal, die da so die, einfallen.
Also die Fussien, die Oliver Hessler, die waren später halt. Wer ja, war die waren später. Damals in der O-Line?
Dann hat man. Moritz also, Vierneusel, ich weiß nicht.
Ich zähl mal auf, damals haben gespielt Holger Dirks, der Ewald Brunner.
Ja, auf Tackle fällt mir doch keiner ein, fussig, aber.
Der war auch hinterher mal Trainer.
Der war später Trainer.
Der war auch mal Trainer gewesen. Boah, ich hab's auf den Lippen.
Vielleicht der Holger raus. Der hat.
Nein, der Holger war's nicht.
Der Tyden gespielt. Hat er nicht auch mal Tackle gespielt? Oder Defense?
Nee, der Holger war's nicht. Der hat ja auch keine roten Haare. Der Holger ist auch größer gewesen.
Hat er gar keine mehr. Ich weiß nicht.
Okay, kommen wir später. Wir denken alle drüber nach.
Genau.
Ja, ich hab gerade noch ein Ding, zwei Dinge. Ratingen Raiders sagt mir was, auf jeden Fall weiß ich, ich habe ein Spiel gemacht in Ratingen und da auf jeden Fall, vielleicht war das der erste Auftritt der Jets gegen Ratingen, gegen die Raiders, da waren auf jeden Fall zwei auffällig auch gute Running Backs und die waren beide ganz klein. Kannst du dich da erinnern?
Ja, der eine heißt Dirk Wingener. Ach, dem habe ich ab und zu nochmal Kontakt. Und der andere, okay. Wie hieß der nochmal? Ich glaube Lino Calderola und dann hat man noch Marcel Hodes. Die haben alle so die drei, fast die gleiche Größe. Wobei der Marcel Hodes war eigentlich der härteste, weil der war auch unser Fullback.
Die waren alle gut und curlig natürlich und die konnte man natürlich schlecht.
Und Michael Ellenbeck, das war auch so ein Smurf.
Siehst du mal? Ja. Gleich vier Smurfs, ja, genau. Und ich meine, ich hätte mal gegen Ratingen, ich meine, das wäre auch dieses Spiel gewesen, wenn es rechnerisch könnte sein, 25, 20. Da habe ich das einzige Spiel meiner Karriere gemacht, wo ich ein Safety gemacht habe und ein Field Goal und ich glaube auch ein Touch. Also irgendwie habe ich so in allen Kategorien Punkte gemacht bei den Jets. Ich glaube, das war dann auch bald gegen die Raiders. Wollte ich nur noch mal fallen lassen.
Das war dann in Ratingen,
dieses 20. Ja, ich meine, das Spiel in Ratingen hattet ihr aber ein paar Verletzte. Ich meine, das wäre wesentlich deutlicher ausgegangen für die Jets.
Wie dem auch sei, das
ist. Im Spiel am langen Eugen, da habt ihr uns ganz knapp an der Niederlage gehabt. Das Rückspiel war relativ klar, glaube ich, für die Jets. Da hattet ihr, glaube ich, ein paar Verletzte.
Aber das ist auch schon ganz lange her, du.
Ja. Aber das war auch auf Augenhöhe immer. Ne? Ja. Und das waren auch gute Spiele, die freundschaftlich zu Ende gingen. Also das gab ja immer mal, wahrscheinlich heute noch, Mannschaften, die, da war immer Stunk und da war immer schlechte Stimmung oder so. Ne? Ich glaube, Ratingen Raiders ist bei mir in Erinnerung geblieben.
Das erste Jahr Bundesliga, was wir hatten, das war auch noch ganz okay. Da haben wir ja den Klassenhalt auch noch geschafft. Und im zweiten Jahr aber dann teilweise fürchterlich den Arsch voll bekommen, weil wir halt auch viele Abgänge hatten, die dann halt wieder zu den Panthern gegangen sind. Und am Anfang des Jahres ist auch unser damaliger Quarterback, der Sascha Göktekin, der ist auch im Football damals mal ein Begriff gewesen.
Ja, genau.
Und der Sascha hatte sich im Vorbereitungsspiel gegen die Dortmund Giants das Knie komplett zerstört und damit hatten wir am Anfang der Saison überhaupt gar keinen Quarterback mehr und mussten uns dann mit so, ich sag mal, Behelfs-Quarterbacks da irgendwie über Wasser halten. Und da war fürchterlich. Wir haben von den Red Barons fürchterlich den Arsch voll bekommen. Wir haben von den Panthern ganz fürchterlich bekommen und danach ist auch dann kontinuierlich, ich sag mal, ist es den Bach runtergegangen und Ende 92, da sind wir dann halt auch quasi komplett kaputt gegangen. Ich war dann halt einer der letzten Treuen mit meinem Bruder und mit meinem damaligen Defense-Koordinator, dem Günther Fastabend. Waren wir noch so die allerletzten und war auch ganz schrecklich. Ja, und dann hat es mich dann irgendwann zu den Panthern getrieben, weil die Panther, ich war damals schon mit dem Jörg Mackenthun, Marcel Schurer und Martin Schurer befreundet. Und dann ging mein Telefon, dann hörte ich nur noch, komm ins Licht auf meinen Anrufbeantworter. Ja, und dann habe ich dann halt zu den Pandern gewechselt, in die damalige U19, war ja noch 18. Und habe dann erstmal als Position Coach angefangen und bin dann direkt 93 dazugestoßen.
Also gespielt hast du nur bei den Raiders?
Gespielt habe ich nur bei den Raiders und zwischenzeitlich nochmal, weil so ein Defense Coordinator Posten in der Jugend der Panther ist dann doch sehr zeitaufwendig. Ihr wisst ja, wie ich meinen Job mache. Ja. Ich habe ja bei den Jets jahrelang erlebt, wenn entweder ganz oder gar nicht. Ich habe dann halt nochmal bei der zweiten Mannschaft mit meinem Bruder so ein paar Jährchen gezockt, so aus Lust und Dollerei, weil das passte so gerade noch in die Zeit rein. Und aber in der ersten Mannschaft habe ich nicht gespielt. Der damalige Coach Walter Rohlfing, der hatte mich immer mal versucht, in die erste zu holen. Ich habe da auch mal mittrainiert. Muss aber ganz ehrlich sagen, ich wollte da als Linebacker anfangen. Der wollte mich aber unbedingt in der Defense leihen. Und da ich jetzt auch nicht der Größte bin mit meinen knapp 1,80, habe ich mir gesagt, nee, das ist dann doch nicht so mein Ding, weil ich habe gesagt, ich möchte lieber Linebacker als Backup da spielen und lernen, als dass ich dann quasi in der Defense Line komplett versauere. Weil da waren ganz andere Leute auf der Position und den hätte ich niemals an Wasser reichen können.
Ja, da gab es ein paar echte Recken damals
bei den Panthern. Naja, genau. Und ja, und wie gesagt, dann habe ich dann halt meine ganze Zeit insgesamt bei den Panthern, also insgesamt mit kleinen Unterbrechungen war ich bei den Panthern 12 Jahre. War auch eine schöne Zeit, bis ein Jahr, wo dann quasi die damalige gegründete GmbH kaputt gegangen ist und die Panther danach auch einen Absturz hatten, einen finanziellen Absturz. Und das war dann halt nicht so schön. Ja, und dann bin ich dann quasi mit dem Martin Schurer zusammen und mit dem Paolo Bizzari haben wir auch dann den Weg zu den Jets gewählt. Das war auch eine schöne Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Martin hatte
die erste wie kam der Kontakt damals?
Nach Trostorf? Erik hatte wohl den Martin angesprochen, weil die sich halt kannten, auch aufgrund der Schiedsrichterei und so weiter und so fort und alles. Und dann hat der Erik den Martin angesprochen und der Martin und der Erik, die hatten auch die ersten Gespräche und danach wurde dann plötzlich, ging mein Telefon und dann hat der Erik mich angerufen, ob ich nicht Lust hätte, mal mich mit ihm und dem Heinz zusammenzusetzen. Ja, das war dann halt im Winter 2001 und das war auch relativ gemütlich beim Erik zu Hause. Dann bin ich dann hingefahren und dann saß der Erik da und der Heinz saßen da und dann haben wir uns alles haben uns angehört, was jeder so zu sagen hat. Und da ich mit Martin eigentlich quasi, wir sind Arsch und Eimer, was Coaching angeht, und wir verstehen uns blind und sind auch sehr gut befreundet, war das für mich gar keine schwere Entscheidung, mich dann für die Jets zu entscheiden. Und an dem Abend wurde auch schon direkt alles klar gemacht. Ja, und dann war ich quasi ab Winter 2001 bei den Jets. War echt eine coole Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem die lustigste Anekdote überhaupt. Unser erstes Training bei den Jets war total lustig, weil der Paolo Bizzari, der kam ja dann auch noch mit. Wir waren ja erst, am Anfang waren wir zu dritt, später kam der Errol Seewald ja noch dazu. Ja,
genau.
Das Düsseldorfer Auto quasi. Und die beste Anekdote überhaupt, weil wir waren es gewohnt bei den Vereinen, wo wir davor waren, ich nenne jetzt keinen Namen, dass wir irgendwas bekommen haben und immer darauf gewartet haben, wann kommt denn jetzt verdammt nochmal die Rechnung? Ich rede jetzt von Coaching-Bekleidung zum Beispiel oder Teamwear. Beim ersten Training an diesem unheimlichen Beton-Kunstrasenplatz.
Der im war Winter, geil, oder?
Ja. Der war die
Ach, Hölle. Oben noch? Ah ja, das war oben.
Ja, ja, genau.
Okay. Kalimstraße.
Genau, ja. Kam der Erik auf einmal mit drei Tüten, so Riesentüten an und drückt uns so die in die Hand. Wir so, was ist das? Ja, Coaching-Bekleidung. Die guckten uns so an. Martin hatte schon die Frage auf der Stirn stehen, so, müssen wir was bezahlen oder so? Und der Erik so, nein. Und dann haben wir die Sachen dann später mal ausgepackt und da war ja wirklich alles dabei. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da waren wir total begeistert, weil das ist uns halt eben in anderen Vereinen in der Weise auch noch nicht so passiert. In Ratingen kann ich das auch. In Düsseldorf hat sie immer das Fragezeichen, wann kommt denn dann irgendwann die Rechnung? Oder bis irgendwelchen Sachen manchmal hinterhergerannt. Das war aber zur damaligen Zeit, wo ich dann später bei den Düsseldorf Panthern war und U19-Headcoach war und so weiter und so fort. Da war das schon so ein bisschen anders, weil ich da halt auch mich sehr viel selbst drum gekümmert habe durch meine Kontakte. Aber war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Vor allen Dingen, da war wirklich alles drin. Da war eine Komplettausstattung mit Windbreaker, mit Jogginghose, mit Hoodie, mit T-Shirt, Polohemd, Mütze. Es gab eigentlich nichts, was da gefehlt hat. Und da haben wir uns erstmal so auf der Rückfahrt auch so fragend angeguckt. Das war mal ein Ding. Und dann war eigentlich, das war eigentlich schon mal so ein richtig geiler Einstieg bei den Jets. Und ich war ja nicht umsonst insgesamt 7 Jahre da. Ne?
Echt eine lange Zeit. Ich kann mich auch gut daran erinnern, wie ihr gekommen seid. Das war ja für uns ein Quantensprung, für uns Spieler. Also ich hatte da gerade wieder mein Comeback, eins meiner 75 Comebacks gefeiert. Und nichts gegen die Coaches, die wir vorher hatten, aber ich bin vorher eigentlich noch nicht wesentlich gecoacht worden. Also hat man mehr eigentlich von seinen Mitspielern erfahren und hat dann dem Headcoach zugehört und vorher hatten wir meistens entweder einen Offense-Coach und einen Defense-Coach. Und dann kamt ihr drei und habt dann unglaubliche Sachen erzählt, ne? Dass man einfach mal den Mann mal dahin blocken und da passiert dies und jenes und guckt euch mal das an. Und ich habe dem Martin am Anfang, ich wusste gar nicht, was der von mir will, was der mir alles da erzählt hat, ne? War eine tolle Geschichte.
Es gab so lustige Geschichten auch zwischendurch, weil ich habe mir dann auch immer mal angehört, ne, so rein Interesse halber, weil wir konnten ja sowieso nicht einzeln nach Hause fahren. Dann war ich auch in den Offense-Meetings dabei. Ich werde den Namen jetzt auch nicht nennen von dem Offensliner. Da hat der Martin halt mal so Fragen gestellt und dann kam als Antwort, ja, ich spring den an. Was machst du in der und der Situation? Und meinte so ein O-Liner, ich spring ihn an. Und ich so, oh, okay. Wenn der Martin das hört, liegt er wahrscheinlich, wenn er sich den Podcast anhört, dann liegt er wahrscheinlich vor Lachen auch auf dem Rücken und weiß genau, welche Situation ich meine.
Da waren schon so
echt lustige Dinge dabei, muss ich sagen. Aber hat echt von Anfang an super Spaß gemacht. Wie gesagt, ich war nicht umsonst 7 Jahre in Troisdorf.
Ich denke mal, dass, was der Udo sagt, kann ich von meiner Sicht aus bestätigen. Also ihr habt da einfach eine ganz neue Qualität reingebracht. Trainingsaufbau, der war dann eben absolut strukturiert. Ich weiß gar nicht, wie vorher war auch okay. Aber das war irgendwie eine neue Liga. Eine neue Liga und professioneller einfach. Und ja, umfangreicher einfach. Ne? Abgesehen von diesem Fachwissen, was die Techniken angeht und so weiter. Ja, Gameplan gab es auf einmal. Game Day Preparation. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen drüber reden. Da warst du, glaube ich, der absolute Guru, wie ich mich so erinnere. So Scouting Report und so weiter. Das waren schon Sachen, die waren, da hast du dich einfach gefühlt wie ein Profi. Ist wirklich so, ne? Das war schon gut.
Das kannten wir ja gar nicht vorher. Ne? Dass der Gegner gescoutet wurde, wurde es vorbereitet. Das kannten wir gar nicht vorher.
Zu dem Zeitpunkt damals gab es ja noch nicht dieses wunderschöne Tool Huddle. Nee. Sondern hat man sich zu Hause hingesetzt und hat dann quasi wirklich so ein, ich sag mal, schlecht aufgenommenes Video vom Gegner analysiert und hat dann halt in Excel quasi versucht, Tendenzen in Form von Pivot-Tabellen und so weiter zu erstellen und mit Screenshots gearbeitet und. Ich habe auch mal beim ALVD, bei so einer Convention, habe ich damals auch mal über Scouting ein Referat gehalten als Dozent. Aber das hat sich, sag mal, heutzutage, das ist viel einfacher. Ja? Ich meine, wenn du Huddle hast, wenn man sich Huddle leisten kann und Huddle richtig bearbeitet und mit Leben füllt, ja, viele nutzen das quasi, geben viel Geld aus und nutzen das als Videotool. Da habe ich immer gesagt, nee, lasst mal, weil da nehme ich einen GOM-Player, der kostet gar nichts, wenn man hier Werbung machen darf.
Ja.
Und aber wir haben dann halt in Düsseldorf in der Pantherjugend zum Beispiel Huddle richtig mit Leben gefüllt. Ich hatte da so meinen damaligen verletzten Spieler, der auch dann schon so ein bisschen Huddle-Coach war, der heute Headcoach in der U19 ist, der Marvin Damm. Super Talent, gutes Football-Brain, richtig guter Junge. Und der hat dann aufgrund einer Verletzung, war der dann quasi mit einem anderen Assistenztrainer derjenige, der Huddle von oben bis unten gefüllt hat. Und da kannst du dir ja komplette Scouting-Reports ausdrucken lassen und auswerten lassen. Also das ist ein Riesenunterschied, auch vom Zeitaufwand. Also der
Ja.
Zeitaufwand, den ich damals hatte, mich haben die Jungs dann halt gefragt oder halt auch auf der Convention, ja, wann machst du das? Und der Martin Schura dann so lustig,
Ja,
ja,
nachts.
nachts.
Ja, genau.
Ne?
War mir klar. Wäre jetzt auch eine Frage gewesen, die natürlich schnell beantwortet ist. Du hast da sicherlich sehr viel gesessen und
Ja,
gezeichnet, gemalt,
natürlich.
geschrieben und wenig geschlafen
Ja,
über Jahre.
richtig, genau.
Das glaube ich,
Der
ne?
Kaffee
Ja.
macht es möglich, aber ich bin
Ja.
aber so ein Typ, entweder ganz oder gar nicht. Und ich sag mal, ich muss meine Spieler so gut vorbereiten, dass ich A, mit Gewissheit und mit einem guten Gewissen in das Spiel gehen kann, weil ich kann ja keinen Spieler kritisieren, wenn ich selber meinen Job nicht mache.
Ja,
Ne?
das hast du auch tatsächlich so gelebt. Also,
Ja.
du warst nie ein Coach, also zumindest habe ich das so erlebt. Also, du hast mich nicht gecoacht, ich war ja Offense, du warst Defense, aber ich habe dich
Ja.
immer so erlebt. Du hast selten, bist selten laut geworden, eigentlich nie. Aber du hast immer deinen Job gemacht
Ja,
und hast eigentlich nur verlangt, dass die anderen ihren Job machen halt. Und nee, also da kenne ich andere
bisschen, ja, nee, es geht ja
Coaches,
laut und
die Brüllen.
laut, ne?
Nee,
Also
nee,
Detlef
nee.
war
Also so ein
so ein
Brüller
Wolf
war.
war der nicht,
So ein
nein.
Brüllis war der, aber er war halt nicht zu verbiegen. Er hatte seine Linie und hatte, also ich kann
Ja,
mich gut
klar.
an meinen alten Kumpel Michael Naundorf erinnern, der völlig verzweifelt war, weil der Detlef von ihm verlangte, dass er auf der und der Hand startet, auf der und der Seite. Und
Ja.
dann nämlich das sagte, kann ich aber nicht. Und macht für mich aus, und Detlef, nee, entweder machen alle oder gar keine.
Ja, Bullrush Lauendorf.
Ja,
Aber
ganz
der
genau.
Typ einfach Monster vor dem Herrn,
Ja,
Kraft wie
natürlich.
Sau. Ja, und der hat halt dadurch, ich meine, du verbiegst auch keinen mehr, der schon jahrelang
Ja, das stimmt
irgendwo
schon.
in seiner Technik ist und ja, ich sag mal, sein Football-Zenit fast erreicht hat, den verbiegst du auch nicht mehr. Aber du musst halt die Spieler genau da einsetzen, wo du sie benötigst und gebrauchen kannst. Du musst den Spieler einfach in die richtige Position bringen. Und wir hatten ja oft die Situation, dass wir den gegnerischen Teams körperlich auch unterlegen waren.
Das stimmt.
Ja, und mein Geheimnis war halt immer, und deswegen war die Defense halt auch immer, ich sag mal, einige haben gesagt, das wäre ein bisschen kompliziert. Es gab mal einen Presseartikel von Andreas Hein, wo ich gegangen bin, dass einige Spieler mir nicht mehr folgen konnten von dem, was ich verlangt habe. Aber dafür hat es 7 Jahre gereicht. Ja, und wir haben immer eine erfolgreiche Defense gestellt, weil
Auf jeden Fall.
meine Kunst war halt immer, mit dem Personal, was ich hatte oder was wir rekrutiert haben, als halt eben den Spieler in die richtige Position und Situation zu bringen. Und dadurch haben wir halt eben auch, ich sag mal, körperliche Defizite wettgemacht in Form von Technik und vor allen Dingen Taktik und vor allen Dingen eben auch in der gesamten Vorbereitung. War halt eine ganz große Sache, ne?
Was für mich bis heute auch die größte Kunst eines Coaches ist, mit dem Material zu arbeiten, was er hat. Wenn du einfach nur das spielen willst, was du kannst. Also ich habe da auch leider während meiner jetzt Head Coach Karriere bei den Prospects schon einige Coaches erlebt, die du auch kennst, Detlef, die immer nur ihren Stiefel spielen wollten und das überhaupt nicht gesehen haben, was sie da auf dem Platz haben. Das muss ein Coach halt können.
Ja, das habe ich jetzt auch meinen Nachfolgern, egal wo ich jetzt war, zum Beispiel auch in Düsseldorf, habe ich da meinen Nachfolger, der jetzt nicht der Marvin, der kam danach als Head Coach, Defense Coordinator, hat mich dann gefragt, so, ja, was mache ich denn am besten? Ich sage, am besten suchst du dir erstmal oder guckst erstmal, welches Spielermaterial du hast ein Grundsystem und dann baust du erstmal um diese Spieler, die du hast, dein System auf. Übernimm bloß nicht mein Playbook. Da bist du zwar drin, aber du hast das nicht selber entwickelt und kennst die ganzen Feinheiten nicht, die ich halt in meinem Kopf habe, sondern guck, dass du vielleicht aus allem so ein bisschen was nimmst, guck dir die Spieler an und erstell dein eigenes Playbook, weil dann ist das dein Playbook und da bist du quasi drin, komplett in der Taktik, in der Umsetzung und weißt ganz genau, vor allen Dingen, wenn dir ein Spieler eine Frage stellt, du hast eine Antwort. Ja,
Wie
und
die
ganz
Antwort
dumm als
lautet.
Coach ist es halt eben, wenn du ein Playbook hast und dann stellt dir ein Spieler eine Frage und du hast keine Antwort auf diese Frage, was dieses Playbook betrifft.
Diese
Ne, deswegen.
Sätze, meine lieben Nachwuchscoaches, die alle zuhören, die könnt ihr euch ausschneiden und an die Wand nageln. Dann macht ihr schon mal sehr viel richtig.
Weil ich habe auch persönlich natürlich über die ganzen Jahre, ich habe sehr, sehr viel gelernt, Learning by Doing. Ich lerne heute noch. Ich habe nie aufgehört zu lernen, was Football angeht. Ich bin halt in Football immer schon so ein Workaholic gewesen, Technikfreak auch, der halt auch eigene Sachen entwickelt. Auf meinen Trainerlehrgängen, ich habe auch eine ganz, ganz lange Zeit in der C-Trainer-Ausbildung von AFCV NRW gearbeitet. Und ich sage den Leuten auch, guckt euch nicht irgendwelche dummen Videos bei YouTube an, wenn ihr diese Videos nicht versteht. Ja, weil da sind unheimlich viele Videos mit Techniken und so weiter und so fort. Und dann versuchen die das zu kopieren. Die wissen aber gar nicht, worauf kommt es überhaupt an bei dieser Technik. Was macht der da? Warum macht er das? Ja? Und entwickelt doch selbst mal Techniken aus anderen Sportarten zum Beispiel. Ja, und dann jede Technik, die halt quasi Sinn macht, ist halt eine gute Technik, wenn die den Spieler weiterbringt. Ja, ich muss nicht den ganzen Tag Club Rip mit einer bestimmten Handtechnik arbeiten und ich muss auch nicht das so machen, weil halt irgendein Amerikaner sagt, dass das so gemacht werden muss. Nein, ich habe den Football nicht neu erfunden. Die Amerikaner haben den Football nicht erfunden, weil ich habe auch schon amerikanische Coaches kennengelernt, die gar nichts können. Ja, da sind hier in Deutschland mittlerweile oder in Europa viel, viel bessere Trainer unterwegs. Auch sehr, sehr oft bei irgendwelchen Conventions und Clinics habe ich dann halt auch da gesessen und habe mich gefragt, jo, was mache ich jetzt hier? Ja, liegt auch sehr oft daran, dass die Jungs halt eben nicht wissen, wo wir schon sind. Und dann hat es auch eine kleine Anekdote, war der Martin auch dabei. Da sind dann halt namenhafte Trainer aufgestanden und haben den Raum verlassen, weil dann hat ein Trainer den sogenannten Bench Drill vorgemacht. Hat er sich mit seinem süßen Hintern auf die Bank gesetzt, hat sich nach vorne fallen lassen und hat gezeigt, wie man Dreipunktstand geht. Und das war halt in Form einer B-Lizenzverlängerung. Und da ist dann so, sind einige namhafte Trainer, die Namen nenne ich jetzt nicht, sind aufgestanden und haben den Raum verlassen.
Ja,
Aber
ich
der arme
hätte.
Kerl, der konnte ja nichts dafür, weil dem hat keiner gesagt, wahrscheinlich, auf welchem Level die Trainer denn da sind und auf welchem Level wir in Deutschland sind. Ich meine, das ist jetzt auch schon paar Jahre her. Aber im Großen und Ganzen hat sich auch das schon viel, viel verbessert. Zum Beispiel Andreas Kegelmann vom ASCV NRW, der hat auch jetzt die letzten Male bei den Conventions auch die Trainer mit eingebunden, die halt für ihn dann quasi auch Dozent waren und hat die dann halt gefragt, hey, was können wir anbieten? Was wird gebraucht? Da kriegen wir dann am meisten mit. Und danach haben die sich auch gerichtet. Da wurden nicht irgendwie blind Leute eingeladen, sondern da wurde wirklich ne, ein Trainer eingeladen, wie damals Steve Kalloon zum Beispiel. Der hat 2 Tage Quarterbacks gemacht. Das war einfach richtig geil. Ja, also das war richtig gut. Und das sage ich jetzt als Defense Coach. Ja, und ich meine, Steve kenne ich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, und der war ja bei den Panthern, Langenfeld war der auch schon und so weiter. Und das war eine richtig gute Convention, weil der hat genau das gemacht, was die Trainer hier brauchen. Ja, viele Trainer stellen halt eben auch bei den Conventions irgendwelche Systeme vor, die man hier 0,0 anwenden kann. Ja, und das ist halt eben das, da muss halt eine ganz andere Kommunikation stattfinden. Und das ist mittlerweile wirklich bei den Verbänden so, bei den Verantwortlichen, dass die dafür sorgen, dass Leute rüberkommen oder Leute dann die Vorträge halten, die ganz genau wissen, was hier gebraucht wird.
Ja, ganz wichtiger Punkt, ne? Auf jeden
Ja.
Fall. Ich wollte noch mal gerade auf die 7 Jahre eingehen. Das ist eine ganz
Ja.
lange Zeit. Und du warst noch, das letzte der 7 Jahre warst du allein
War ich alleine, genau.
gekommen noch. Und hast du gesagt,
Ja.
nee, ich bleibe noch ein Jahr, ich mache das
Ja.
noch. Und ja, wir haben uns in einer der ersten Sendungen, nein, in einer der letzten Sendungen einmal umrissen, diese Fahrleistung. Ja,
Ja.
möchte ich noch mal gerade ein bisschen zusammenfassen, weil ich finde das doch schon sehr, sehr besonders. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, 7 Jahre. Und wenn man dann eine Summe von 1850 Kilometer pro Monat zu Rate zieht, kommt man in einem Jahr auf 22.200 Kilometer Fahrt von Düsseldorf an Köln vorbei nach Troisdorf. Das heißt, beim Detlef Zorn kamen in 7 Jahren 155.400 Kilometer zusammen.
Ja,
Meine
kommt
Damen
hin.
und Herren, eine unfassbare Summe. Zum Vergleich, auch das hatte ich schon mal so grob zusammengerechnet, habe es jetzt hier mir aufs Papier geschrieben. Ich bin etwa 38 oder 39 Jahre bei den Jets unvergleichbar länger, ja. Aber ich habe sicherlich die meiste Zeit 10 Kilometer zum Training gebraucht und 10 Kilometer zurück. Ja, und dann rechnet man einfach die ganzen Jahre zweimal die Woche durch, ob jetzt irgendwie Urlaub oder Pause oder sonst wie, einfach zweimal die Woche, ganze Jahr, kommt man auf schlappe 100.000, ja, also du hast in den Jahren doppelt so viele Kilometer gefressen, wie ich dann in knapp 40 Jahren, unglaubliche Leistung, auch das einfach mal auszuhalten und auf sich zu nehmen, denn ich glaube, das war sicherlich oft ganz schön nervig, ne,
Kölner. Ja, also Nadelöhr. Also sagen wir mal so, die A3 und die A59 Kreuzheimer, die habe ich gehasst wie die Pest. Ja. Vor allen Dingen das Lustige war, ja, in den ganzen Jahren war ja die Baustelle auf der A3. Ne? Die hat sich ja dann immer mal verschoben. Ich habe mich immer gewundert, da war doch letzte Woche war die Baustelle doch hier, jetzt ist die Baustelle da. In den ersten 6 Jahren war das ja noch alles harmlos, weil da saß man ja alle zu dritt im Auto. Ja. Und dann zum Ende auch, wo der Erol dabei war, zu viert im Auto. Das letzte Jahr war so ein bisschen so, sage ich mal, grenzwertig. Weil
ich
kenne jede Strecke nach Troisdorf, wirklich jede, bei Wind und Wetter, bei Eis und Schnee. Die geilste Strecke, die ich jemals gefahren bin, ist jetzt so in kurzen Abschnitten, ist von, ich wohne hier in Düsseldorf am Norden, also von Düsseldorf-Rath aus nach Düsseldorf-Hellerhof, Garath, Langenfeld, Leverkusen, Delbrück, Mülheim und dann irgendwie in Delbrück bist du dann irgendwann auf Mausfahrt.
Der Mausfahrt.
Ja, ja, der fängt ja da schon an, der berüchtigte Mausfahrt, der ja quasi bis nach Troisdorf führt. Ja. Und wenn du so eine Tour hinter dir hast und dann auch wieder zurück bist, dann weißt du, was du getan hast. Aber trotz allem, ich will die 7 Jahre nicht missen. Definitiv nicht. Das war einfach nur geil.
Ich muss das noch kurz einwerfen. Ich habe vor ein paar Wochen beim Erik erwähnt, dass wir, ja, hier Detective Zorn kommt auch zu uns im Podcast. Und er sagt, ey, da habe ich hier noch voll das Erinnerungsstück. Da hängt so ein Kupferstich beim Erik im Büro heute noch halt. Jetzt ihm damals geschenkt hast, halt mit ein paar warmen Worten noch auf der Rückseite. Hängt also heute noch im Geschäftszimmer, sehr geehrt, direkt mit der Eingangstür. Jetzt weiß ich, von wem das ist. Ja, also ich glaube, wir haben alle gute Erinnerungen an die Düsseldorfer Epoche.
Also ich habe auch gute Erinnerungen an die Jets, weil das erzähle ich auch jedem. Ich bin ja auch eher einer derjenigen, der immer Werbung macht, wenn ich irgendwelche Spiele habe, die da aus dem Kreis kommen. Ich sage, pass mal auf, Jets, machst du keinen Fehler, geh da hin. Weil alleine schon die Seriosität habe ich komplett bewundert. Das war ja eigentlich jahrelang immer so eine 2-3-Mann-Show im Vorstand. Da waren zwar immer irgendwelche helfenden Hände drumherum, aber was ich an Erik richtig geil fand, der hat halt immer Tacheles geredet. Der hat nie irgendwas versprochen oder gesagt, das und das kommt und es kam nie. Ich musste immer so schmunzeln. Erik hatte immer so ein riesengroßes Buch, das hat er wahrscheinlich heute noch. Das schwarze Buch. Und dann hat er immer alles aufgeschrieben und hat dann die Punkte nach und nach abgearbeitet. Ja. Und ich schätze das heute noch am Erik. Alles das, was der zugesagt hat oder was der uns erzählt hat, das ist eingetroffen oder er hat von vornherein gesagt, kann ich nicht oder geht nicht, können wir nicht. Genau. Und das ist für mich genau der richtige Weg, weil ich kenne halt eben auch andere Vereine, da wird dir halt das Blaue vom Himmel versprochen und im Endeffekt ärgert sich hinterher und das war halt die Sache. Und der Erik hat halt eben gesehen, dass der Erik war ja Headcoach damals.
Richtig.
Und Erik hat aber den Martin und mich machen lassen, weil er gesehen hat, dass wir beide uns blind verstehen. Also Martin und ich hatten uns nie in irgendeiner Art und Weise in die Wolle, als OC und DC. Erik war on top, ne, musste halt die wichtigen Entscheidungen treffen. Ne, aber ansonsten lief Chura Zorn, das Gespann lief wirklich hier nahtlos ineinander. Und wir haben uns wirklich blind verstanden.
Und haben uns
auch dementsprechend vorher, vor den Spielen immer abgesprochen. Ne, was wir heute, wo wir drauf achten müssen, was die Defense macht, was die Offense macht und so weiter. Also das war schon eine Riesensache. Und Troisdorf hat echt die ganzen Jahre Höhen wie Tiefen, hat also wirklich super Spaß gemacht, weil ich sag auch immer, sonst wäre ich nicht 7 Jahre da geblieben und auch ein Jahr länger als die anderen 3. Ne? War zwar ein Riesenaufwand, aber so die ganze Stimmung in Troisdorf, das ganze Umfeld in Troisdorf, das hat unheimlich Spaß gemacht und waren mit so 7 wunderschöne Jahre meines Lebens.
Das ist immer das Erste, was ich halt so sage, wenn ich über die Jets spreche. Ich sage halt immer, wir sind vielleicht nicht so richtig sexy, weil du wirst bei uns nicht deutscher Meister. Aber du weißt ganz genau, du kannst dir deinem Hobby nachgehen, auch nächstes Jahr noch und übernächstes Jahr und das Jahr danach. Wir sind das,
Deutscher
was man
Meister kann
nur.
sich heutzutage auch keiner erlauben, finanziell.
Ja.
Ja, das ist
Auch,
schon eine
auch wahre
teure
Worte.
Geschichte. Das Thema hatte ich ja in
Auch wahre
Gladbach
Worte.
durch ein Jahr.
Man kann tatsächlich sicher sein, dass Erik, also dafür muss man, also Erik ist ein ganz eigener Knochen halt,
Ja, ich
das
weiß.
ist halt so, ist auch nicht immer so super einfach mit ihm, aber er garantiert seit Jahrzehnten diese Kontinuität und dafür bin ich ihm sehr dankbar, dass ich mein Hobby da seit über 3 Jahrzehnten noch nachgehen kann und auch, ich bin ja auch mal gegangen zwischendurch und habe mal zwei böse Jahre in Columbia Blue gehabt und bin zurückgekommen, habe auch mal da was gemacht. Das ging unter Erik immer alles halt, ne? Der ermöglicht uns seit Jahrzehnten dieses Hobby, ja, das stimmt.
Ja, der hat ja auch viel gemacht. Guck mal, ich hatte jetzt in
Immer
der
noch.
Zeit, wo wir da waren, wir hatten einen Coaches Office, hat er extra einen alten Bauwagen besorgt. Jetzt habt ihr ja mittlerweile einen von den Geschäftsräumen da im
Genau.
Aggerstadion, am Sportjugendheim. Damals hatten wir einen alten Bauwagen, den haben wir zur Hälfte genutzt als quasi Equipmentlager mehr oder weniger
Ja.
oder halt für die Staffmitglieder. Aber wir hatten halt Schreibtisch da drin, wir hatten Stromanschluss, wir hatten ein Whiteboard. Das war ja mein Geheimnis, wo ich alleine gefahren bin in dem Jahr. Ich bin ja quasi direkt nach der Arbeit, um den ganzen Stau zu entgehen, bin ich ins Office gefahren, war dann meistens schon 2, 3 Stunden vor dem Training da, habe mich dann da reingesetzt, habe am Video gearbeitet, ja, habe das Training vorbereitet und gemacht und getan, weil ich hatte ja alles. Ich hatte einen Schlüssel, ich hatte Strom, ich habe was zu trinken, ich hatte meine Kaffeemaschine da, lief alles. Und das sind so Sachen, die muss man ja auch erstmal als so ein Verein wie die Trostorf Jets leisten können. Ja, und das war schon eine Riesensache, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Equipment. Ja, also ich war da eigentlich immer zufrieden mit dem, was da war. Ja, immer mehr ist immer schön, aber wir konnten immer sehr, sehr gut arbeiten.
Ich gucke gerade auf die Uhr, die Zeit rennt. Detlef, an welche da Anekdötchen kannst du dich erinnern? Was gibt es da lustige Sachen zu berichten von den Jets? Du hast schon das mit den Klamotten erzählt. Ah, er lacht schon, er hat was.
Ja, da muss ich auch einen meiner besten Freunde, der jetzt leider in Hamburg lebt, muss ich da mal auch aufs Tablett bringen. Ich nenne jetzt mal alle Nachnamen, die ich noch kenne. Marcel Dietrich, Marcel Chung, Marcel Böck. Unser Marcel, der auch teilweise mal Special Team Coach war und auch als Kicker bei uns gespielt hat. Und der war ja eigentlich der durchgestylteste Spieler, auch wenn der liebe Hillesheim das anders sehen mag.
Ui,
Aber
ja.
der Mr. Styler, aber der Marcel Böck, der war einfach Mr. Under Armour und der sah so geil aus. Und dann habe ich ja mal aus Spaß und Dollerei, habe ich ja dann halt extra noch so ein Foto und so ein Award ins Leben gerufen, den Under Armour Fashion Award.
Ach, sehr geil.
Ja, genau.
Und den
Stimmt,
haben wir ja dann auf
ja.
der weltberühmt-berüchtigten Abschlussfeier der Jets, die wir ja mal hatten, die auch total göttlich waren, habe ich dem ja dann über den überreicht, weil der Marcel halt eben auch am Rande unheimlich viel gemacht hat. Der hat ja immer die Kontakte hier, Gatorade und alles Mögliche. Der war damals in der
Ja.
Getränkebranche zuständig und der hat so viel gemacht. Auch werde ich auch nie vergessen, hat der Marcel auch möglich gemacht. Der war dann irgendwann mal, hatte er eine leitende Position in Best Western in Köln. Dann hatten wir ein langes Trainingslager bei den Jets. Dann hat er haben wir zu Marcel gesagt: Hör mal, kannst du dem Martin und mir nicht ein Hotelzimmer besorgen? Da brauchen wir nicht hin und her fahren. Die ganzen Tage. Sagte, ja, mache ich. Dann sind wir da hingekommen. Martin und ich machen die Tür auf. Hat er uns die Hochzeitssuite klar gemacht. Und das war richtig lustig mit Obstkorb und einer riesengroßen Terrasse. Ich meine, okay, zu der Jahreszeit konnte man die nicht nutzen, aber war schon eine geile Nummer.
Ach, wie geil ist das denn?
Also, das
Ja.
waren schon richtig lustige Geschichten.
Das ist ja eine
Auch
geile Geschichte.
mit Kondomen, ja.
Ja, die standen auf dem
Alleine.
Nachttischchen, aber der Martin und ich, wir sind in einer anderen Richtung unterwegs.
Okay.
Wir sind dann mehr so,
Beruhigt
wir stehen
mich.
dann mehr so auf Frauen.
Beruhigt mich dann,
Hab
beruhigt
kein
mich dann auch
Löffelchen
an
gemacht,
dieser
ja.
Stelle.
Kein Löffelchen
Okay.
Stellung. Ja, auch eine übliche Frage bei uns. Was war das Highlight, Detlef?
Da gibt es mehrere, muss ich sagen. Also
Nennen Sie
wir hatten ja,
alle, gib uns das ganze
sind sie
Programm.
alle. Ja, also wir hatten ja so ein paar Spielchen. Ich glaube, das war 2000, lass mich mal überlegen. 2003, das hatte der Markus Janich ja letztens schon mal erwähnt, glaube ich, im Podcast. Da haben wir ein Spiel gehabt, da haben die uns nicht so wirklich ernst genommen. Unser super gespannt bei den Falcons, Michael Davis und Wallace Clay, Quarterback, Running Back. Da haben wir, wo uns alle schon abgeschrieben haben, ja, ihr bekommt da voll die Packung und so weiter und so fort. Und keiner konnte das hinterher auch glauben. Da haben wir im Hinspiel, haben wir dann wirklich in Köln bei den Falcons, die Falcons mit Wallace Clay und Michael Davis mit 34-22 geschlagen. Das war schon ein relativ schönes Highlight und das hat einem auch hinterher so ein bisschen Schmunzeln auf die Lippen gebracht. Ne? Im Rückspiel haben wir dafür dann ungefähr, ich glaube, eine 50er zu 20 oder 21, 56, 21 in der Richtung bekommen. Da hat man, glaube ich, dem Michael und dem Wallace Clay dann gesagt, pass mal auf, Leute, für euer Geld müsst ihr langsam mal tun. Aber das war schon eine lustige Geschichte. Dann natürlich die beiden Spiele gegen die Düsseldorf Panther war natürlich auch eine schöne Geschichte. Das war, glaube ich, 2-7. Da haben wir ja in Troisdorf 21-16 gewonnen.
Ja.
Da kann ich mich auch dran erinnern, auch einer meiner besten Spieler, wo halt auch eine Freundschaft draus entwickelt ist, Carlo Henke, mein Defense-Captain natürlich, Mittellinebacker, der dann halt auch in einer ganz, ganz wichtigen Situation zum Ende der Defense-Drive gestoppt, indem wir dann halt einen Zone-Blitz gespielt haben und er dann quasi der Pass, der eigentlich auf den Tight End gehen sollte, dann quasi runtergeschlagen hat. Damit war das Ding incomplete. Die Offense musste nur noch quasi ein paar Mal abknien und dann war das Ding durch. Und das Rückspiel, das hat mir auch ein bisschen Schmunzeln bereitet. Da hat mein Neffe noch schöne Fotos von gemacht. Da stand es zum Ende 10-10. Und die Panther hatten die Möglichkeit, einen Two-Point zu gehen, um das Ding mit 12-10 zu gewinnen. Oder zu kicken, um das Ding mit 11-10 zu gewinnen. Dann hat aber den Namen, nenne ich jetzt auch nicht, möchte den nicht ins schlechtere Licht rücken, den lieben Kicker. Dann hat er wohl zum Steffen Breuer gesagt, der damals Headcoach war. Mit dem Steffen habe ich allerdings auch locker 8 Jahre zusammengearbeitet, wenn nicht sogar länger, in der Panther-Jugend. Dann hat er gesagt, ja, von der und der Hash kann ich nicht kicken. Und dann ist der, ich meine, wir reden von einem PAT, ja. Ne? Und ja, dann hat der Steffen, ist der für 2 gegangen und wir haben den halt gestoppt. Und damit war das Spiel mit 10-10 unentschieden. Das heißt, erstes Spiel haben wir gewonnen, zweites Spiel unentschieden. Das war eine schöne Aktion. Und ja, das ist zum Beispiel so ein kleines Highlight. Und dann auch einer meiner besten Freunde, der Michael Happ von Langenfeld. Wir sind ja auch nach Langenfeld gekommen. Dann hatte der Mob von Langenfeld, der berühmt-berüchtigte Mob, die Mannschaft von denen hatten dann halt schon transparent aufgespannt, die Kinder des Thorns. Und so nach dem Motto, wir werden siegen. Und dann haben wir sie dann mit 26-0 geschlagen. Da war der Micha leicht traurig hinterher. Aber im Rückspiel haben wir dann genau 26-0 bekommen. Das war auch eine lustige Geschichte, weil wir halt Hinspiel 26-0 unser Sieg, Rückspiel 26-0 Sieg vor Langenfeld. Das war schon ein bisschen komisch. Ja, also das sind so die Geschichten.
Und wenn das eine, nicht abgekartet war.
Nein, das war es nicht. Auch wenn wir befreundet sind, das war es definitiv nicht. Weil
26-0 abgekackt, und dann wieder 26-0, komm, hör auf.
Das geht gar nicht, ey. Das ist für mich
ich glaube, das kriegt man nicht hin.
Nee. Ja, und was natürlich eine Riesensache war, muss ich ganz ehrlich sagen, 2-5, Aufstieg in die GFL. Wir sind ja dann in so einem kompletten Chaos nach Osnabrück gefahren. Das Stadion war ja aufgrund von diversen Baumaßnahmen schwer zu erreichen. Und wir sind da quasi auf den letzten Stück da angekommen, haben dann, ja, mussten in die Kabine unter Hetze umziehen, Stress. Und dann quasi auf den Platz. Dann haben die erstmal in unserer Teamzone, keiner wusste warum, was ist hier los, haben die erstmal in unserer Teamzone so ein riesengroßes Büroherz gezündet. Unsere ganze Teamzone war komplett verqualmt. Und ja, dann hat dann halt irgendein Spieler seiner Frau einen Heiratsantrag gemacht. Und wir hatten alle einen riesen Hals. Und was ist denn jetzt hier los? Wir hetzen uns hier ab, wie die Bekloppten. Und ja, und dann ist es natürlich so, die hatten für dieses Spiel, weil die waren, ich sag mal, ich kannte halt auch einen der Trainer. Und die waren im Vorfeld, waren die sehr siegessicher, die Tigers. Da gab es aber dieses weltbekannte Football-Forum, Expertenforum.
Ja, genau.
Ja, ich habe da mal fleißig mitgelesen, habe auch viele Dinge immer zur Motivation genutzt. Selber habe ich da nie geschrieben, weil ich halt total von Schwachsinn halte. Aber da wurde halt viel Theater im Vorfeld gemacht. Und die hatten für nach dem Spiel schon ein Aufstiegsfeuerwerk organisiert. Da kann sich wahrscheinlich auch noch jeder dran erinnern, der dabei war. Und dann haben wir die mit, was war das? Ich glaube 36-13 oder 36-14 haben wir die dann in Osnabrück geschlagen. Die waren natürlich stocksauer, mussten ihr Feuerwerk trotzdem zünden für uns. Wir haben uns natürlich noch bedankt, ne, bei den Verantwortlichen. Nettes Feuerwerk. Und dann haben die ja im Nachhinein in der Presse immer noch nicht aufgehört und waren fest davon überzeugt, dass die uns in Troisdorf schlagen. mit dem Ergebnis, dass wir die dann fast mit dem identischen Ergebnis, ich glaube 31-14 oder 31-12, war dann in der Richtung, auch in Troisdorf geschlagen haben. Und damit sind wir dann aufgestiegen quasi in die GFL 2. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich erinnere auch gerne an unsere diversen Partys in der Rockkneipe Saga.
Ja.
Die haben auch immer sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, ich bin ja so ein Metal-Typ, also ne, Hardcore-Metal, New-Metal, so eine Sache. Ich höre ja viel Krach, wie Andreas Heinen auch zum Beispiel. Und das war eigentlich immer eine ziemlich coole Sache. Da Pizza essen, ein bisschen was trinken mit den Jungs. Und da waren auch immer genügend Leute da. Und das habe ich zum Beispiel bei den Jets auch sehr, sehr als positiv empfunden. Heutzutage ist das so, dann spielen die Football, dann wird dann hinterher noch ein bisschen gequatscht und dann alles verstreut sich in sämtliche Winde, in sämtliche Richtungen. Und bei den Jets hing fast die ganze Mannschaft damals im Saga in unserer Stammkneipe nach jedem Spiel und haben dann erstmal Party gemacht. Und das war auch eine schöne Sache.
Ja, auch eine Sache, die es bei den Jets leider auch heute so nicht mehr gibt. Ich habe da extra eine zweite Mannschaft für gegründet, die das
heute
so macht.
Ja, das liegt aber, glaube ich, auch eben an den, an den Generationen liegt das, glaube ich.
Ja, auch meine Prospects, ich rede immer noch von meinen Prospects, obwohl ich ja da inzwischen auch zurückgetreten bin als Head Coach. Aber die Prospects halten diese Tradition hoch. Ich nenne nur dieses Wort Parkplatzbier. Wir trinken eigentlich nach jedem Training. Es gibt immer irgendeinen, der Geburtstag hat, trinken eine Kiste Bier nach dem Training und quatschen auch noch ein bisschen. Sehr schön, das war wie in den alten Zeiten. Detlef, das waren die Highlights. Hast du auch ein Lowlight?
Also ich habe ja die ganze Zeit drüber nachgedacht, weil du hattest mir im Vorfeld gesagt, Highlight, Lowlight. Also ja, wir haben auch Spiele verloren. Aber so ein richtiges Lowlight, wo ich jetzt sage, ich meine, verlieren gehört dazu, ja, zum Sport. Ja, man kann halt nicht immer gewinnen. Es gibt Leute, die sind besser. Ich sage nur Spiele gegen Hamburg, wo der Simon Sommerfeld Running Back war. Ja, oder auch die Spiele, da hat man mal gewonnen, mal verloren. Die Spiele habe ich geliebt in Lübeck gegen die Cougars, ja. Wo der Philipp Sturzberg damals noch Spieler war, der ja mittlerweile auch Trainer ist und jetzt auch in der ELF ist, als Trainer unterwegs ist.
Ach.
Oder die Spiel, ja, ja, oder die, das ist das Letzte, was ich jetzt gehört habe. Weil ich habe mit dem Philipp ab und zu mal noch Kontakt. Also ich habe ja über die ganzen Jahre, in 36 Jahren lernt man viele Leute kennen und dann hat man so ab und zu dann doch nochmal Kontakt. Und vor allen Dingen halt eben auch die Spiele gegen die Assinia Cardinals, wo der Bernd Jansen damals Trainer war, die beiden Falkowski-Brüder, der Oje, wo der da gespielt hat. Der hat ja auch in Lübeck gespielt. Das sind alles so Spiele, da hat man, man war immer auf Augenhöhe, man hat mal verloren und man hat gewonnen. Aber so ein richtiges Lowlight in Troisdorf, fiel mir keins ein.
Cool.
Habe ich nichts.
Cool.
Das ja, also ganz ehrlich. Sehr
Butch. Schön an. Ja, genau. Ja. Da fiel gerade das Stichwort 11, Butch.
Ja. Wir haben im Vorfeld kurz ein bisschen gequatscht und vielleicht hängen wir das jetzt noch an. Die Sendung ist zwar schon dreiviertel Stunde. Übrigens, ich muss mal gerade
zwischen. Wir haben ein paar Minütchen.
Ja, also. Gut. Ja. Ich muss aber zwischendurch was sagen, liebe Zuhörer. Es ist nichts kaputt mit unserer Tonleitung. Der Udo raucht die ganze Zeit und Diese Tonstörung, diese vermeintliche, da war sie wieder. Aber das entsteht immer dann, der ist schon voll elektrisch, der Udo.
War der so eine Elektro-Zigarette, ne?
Er ist heute sehr gut unterwegs im Qualm, muss ich gestehen. Zwischendurch dachte ich immer, ist ja doch.
Darth Vader des Podcasts.
Genau.
Nein. So, los Jon jetzt, Butch. Was ist jetzt hier mit der Luft?
Hier, bisschen Anstand, ja, junger Mann. Sonst fliegst du raus.
Dafür bin ich hier nicht zuständig. Ich habe extra obszöne Worte angemeldet bei dem Podcast-Beschreibung.
Ja, sehr schön. Das Stichwort fiel. ELF, so rum ist es ja. Die Elf, die Football-Liga in Europa, in Deutschland und im Ausland. Kontrovers wird die Sache diskutiert, würde ich mal behaupten, gerade in Football-Deutschland, bei Leuten, die schon ein bisschen länger dabei sind oder in Vereinen tätig sind, gibt es da eben verschiedene Meinungen. Ne? Football-Revolution oder Scherbenhaufen, lasse ich vorhin noch. Detlef, was sagst du dazu? Es ist schwierig.
Ja, also ich habe zu der ELF ganz meine persönliche Meinung. In 36 Jahren siehst du Dinge, die kommen und gehen. Und schnell kommen und auch schnell wieder gehen. Was mich an der ganzen Sache so ein bisschen stört, ist, noch nicht mal die Recruiting-Sache, wo sich ja jetzt viele Vereine aufregen, weil ich sage immer, diese Vereine, die sich aufregen, rekrutieren seit Jahren wie die Hölle.
Richtig, richtig.
Und da muss man halt eben auch mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Unter welchen Voraussetzungen das Recruiting stattfindet, jetzt kurz vor der GFL-Saison, ist eine ganz andere Sache. Aber nichtsdestotrotz, Recruiting, ich war auch jemand, der immer rekrutiert hat und bin da auch kein Gegner von. Also das ist eine ganz normale Sache. Was mich so ein bisschen stört, ist, wie die in den Medien dargestellt wird. Weil ich habe damals auch zu Rheinfeier-Zeiten, habe ich auch für Rheinfeier nebenbei gearbeitet, auch für Fox. Da habe ich sehr viel gelernt, wo ich Spotter war, um halt das ganze Spiel zu sehen. Ja, das hat mir sehr viel geholfen in Sachen Analyse. So, und ich kenne halt die richtige NFL Europe und welche Spieler und welche Qualität, da kann man sich auch drüber streiten, wenn man NFL guckt oder NFL-Fan ist, da auf den Platz gebracht wird. Und ich finde es so ein bisschen, naja, also ich meine jetzt RAN und auch viele Medien, die stellen jetzt diese ELF mit ihren tollen Namen wie Galaxy, Dragons, Sea Devils und so weiter. Ich bin auch davon überzeugt, irgendwann nächstes Jahr gebe ich hier auch Rheinfeier. Ja, stellen die so dar, als ob das jetzt quasi die Galaxy ist back und die Sea Devils sind zurück und die Berlin Thunder sind zurück. Ich sagte mal, erstens haben die noch nicht einen einzigen Spielzug gespielt. Meiner Meinung nach wird das Niveau, ich kann mich ja auch des Besseren belehren lassen, aber solange ich kein Spiel gespielt habe und kein Spiel gesehen habe, wird das Niveau in meinen Augen von dem, was ich mitbekomme, irgendwo je nach Team um die GFL 2, GFL liegen. So, und die damaligen NFL Europe Fans, die sind überwiegend auch ins Stadion gekommen, weil da eben die riesengroße Power-Party stattgefunden
hat. Ja, genau.
Mit allem Pipapo, mit Live-Bands.
Richtig.
Und da sage ich jetzt mal ganz brav, es reicht halt eben nicht die Hüpfburg, um die Leute dann quasi wieder mitzuziehen. Und ich bin gespannt, was die ELF in der Richtung alles auf die Beine stellt. Und dann kommt ja noch das böse Wort, was hier keiner sagen darf, wie in den letzten Podcasts. ich sage jetzt mal solche. Ob denn dieses Jahr überhaupt Zuschauer ins Stadion kommen. Mhm. Und dann geht es ja auch um Einschaltquoten. So, und die Leute, die halt die ganze Zeit ran NFL-Football gucken, die sind halt eben NFL-verwöhnt. So, und dann zeigt RAN jetzt oder ProSieben Max oder wer auch immer, soll er jetzt komplett die Saison zeigen, diverse Spiele zeigen. Dann sehen die plötzlich ein Niveau, was allerdings irgendwo, ich sag mal, zwischen GFL 2 und GFL liegt.
Ich eventuell. Ich stelle dir jetzt mal eine ketzerische Frage, Detlefeld. Ja. Glaubst du, dass der Großteil der RAN NFL-Zuschauer das Niveau erkennen kann? Also ich meine, Es spielen ja Teams auf einem Niveau, wo auch immer dieses Niveau ist.
Ja klar, können die das erkennen. Allein schon an der Geschwindigkeit und der Athletik. Du siehst ja schon alleine, das kriegen ja auch Zuschauer mit, wenn jetzt zum Beispiel die Leute, die jetzt so ein bisschen Football interessiert sind und die gucken sich jetzt ein Spiel Schwäbisch Hall gegen Braunschweig an und dann gucken die so ein Spiel, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber dann gucken die halt irgendwo Munich Cowboys gegen Ingolstadt oder sowas an. Das ist schon ein Riesenunterschied, ja, und von der Geschwindigkeit alleine schon. Da, wenn man NFL-Spieler betrachtet, da ist eine Riesenathletik, da ist Geschwindigkeit ohne Ende, da sind wirklich, da ist ein Riesenunterschied, als wenn ich mir jetzt GFL angucke. Da ist ja schon alleine zum College, zur NFL, zur GFL siehst du ja schon Unterschiede. Ja, und ich bin der Meinung, wenn du dich für den Sport interessierst und du musst den ja im Fernsehen gucken, du hast ja da nicht die Party und kannst dir ein Bierchen da am anderen holen, am Bierstand und kannst da Party machen, kannst dir die Cheerleader auf der Bühne angucken, irgendeine Rockband, die da spielt, sondern du bist ja dann gezwungen als Fernsehzuschauer aufgrund der Seuche, bist du ja gezwungen, dir das Spiel anzugucken. So, und ich bin echt der Meinung, dass auch ein nicht so sachkundiger Fernsehzuschauer, Fan, den Unterschied erkennen kann, NFL oder zu GFL, zu dem Niveau. Und da sehe ich jetzt noch ein großes Problem, weil ich bin mal gespannt auf die Einschaltquoten. Am Anfang mag das ja vielleicht noch richtig einschlagen, weil es alles neu ist. Aber wenn es dann irgendwann langweilig wird, ja, weil ich bin jetzt jemand, der auch jetzt letztes Jahr alles, was möglich war, ich habe mir alle Livestreams angeguckt, hier aus Schweden, Dänemark, Finnland, was angeboten wurde. Ich habe mir alle Livestreams angeguckt, was in Deutschland angeboten wurde, wenn überhaupt was angeboten wurde. Und du siehst definitiv die Unterschiede, auch an der Qualität. Und dann geht es ja noch weiter. Die Leute sind halt eben auch verwöhnt, was jetzt die Kameraführung angeht.
Ja, genau.
Da bin ich auch ganz bei dir. Das ist auch ein Riesending. Ich weiß ja nicht, mit welchem Aufwand die Spiele dann quasi übertragen werden. Das ist ja alles ein Kostenfaktor. Weil ich frage mich halt auch eben, da muss ja, da steht ja, das ist ja ein Rattenschwanz, da steht ja so viel hinter. Das fängt an mit Räumlichkeiten, Trainingsmöglichkeiten, Stadien. Das scheint ja jetzt wohl irgendwie alles klar zu sein. So, Equipment, Ausrüstung, Staffmitglieder, Coaches scheint wohl auch alles klar zu sein, wenn man das mal so liest. Ja, und dann frage ich mich natürlich, ist die Qualität der Teams so gut, dass, weil wir haben ja, wir haben eine GFL 2, wir haben eine GFL und wir haben jetzt die ELF. Wir holen natürlich auch viele europäische Spieler. Im Moment hauen natürlich auch ein paar richtig geile Namen da rein, wo die ihre Werbung mitmachen, wie der Kasim zum Beispiel, genau. In Hamburg und so weiter. Das ist sind ja einige schon, Spieler, ja. die mal richtige Hausnummern sind. Ja, aber da muss ja auch der Rest des Teams muss ja auch eine gewisse Qualität haben. Und wie wir ja alle wissen, laufen in der GFL, läuft ja halb Europa rum. So, und dann frage ich mich, wir haben GFL 2, wir haben sehr, sehr viele Legionäre. Wir haben in der GFL sehr viele Legionäre. Und jetzt muss die ELF sich natürlich aus dem Becken bedienen. Und die werden alle auf drei Ligen aufgeteilt, auf eine GFL 2, auf eine GFL und auf eine ELF. So, und da bin ich mal gespannt, was da für ein Niveau am Ende bei rauskommt. Und da bin ich immer noch dabei, solange die nicht in der Lage sind, das Niveau mit einer Riesenparty, mit massig Zuschauern zu überspielen, und die nur ihre Liga im Fernsehen zeigen und die Einschaltquoten nicht so sind, wie sie vielleicht sein sollten, könnte das Ding auch nach hinten losgehen. Also ich wünsche es ihnen nicht, weil einer meiner Freunde, der Martin Hanselmann, der ist ja bei Stuttgart Search. Ja, Martin ist für mich ein super Trainer. Ich mag den auch unheimlich gerne. Dem gönne ich natürlich nicht, dass das Ding in Bach runtergeht, weil davon hat er schon genug erlebt. Ja. Dem wünsche ich alles Gute und wünsche ihm auch wirklich viel Glück. Aber ich sehe der ganzen Sache so ein bisschen kritisch gegenüber. Ich bin der Meinung, die sollen erstmal spielen und dann kann man sich angucken, was passiert. Mhm. Weil was bis jetzt kann ich ganz klar sagen, die haben noch nicht einen einzigen Spielzug gemacht und da ist ein Hype ohne Ende. Und es ist eben nicht Galaxy und es ist nicht Barcelona, die heißen einfach nur so.
Ja. Butch, was sagst du?
Was sage ich? Ich bin sehr unentschieden, ob das jetzt eine gute Sache ist oder eine schlechte Sache, wenn man es jetzt wirklich in Schwarz oder Weiß einsortieren muss. Klar, da kommt irgendwie pupp aus dem Hut, ist da jetzt ein neuer Faktor neben vielen regionalen Mannschaften, die GFL 2, GFL irgendwo spielen. Ist da auf einmal was Neues. Da gingen ein paar hin, das macht natürlich böse. Die haben keine Jugendarbeit, keine Aufbauarbeit, aber gut, klar, wie soll das gehen? Ne? Wie hätten sie das anders aufstellen müssen? Irgend so eine professionelle, nenne ich es jetzt mal, Liga, muss ja irgendwie anfangen mit dem Material, was eben vor Ort ist und dann eben was dazu bauen. Ich bin auch der Meinung, reicht das so, um da wirklich ansehnlich was aufzubauen? Mhm. Fraglich, ich weiß wirklich nicht, wo die Reise hingeht. Also es ist spannend, es ist vielleicht auch nachher, gibt das was, aber ich zweifle eher auch.
Also ich bin vor allem...
Da braucht es viel mehr zu. Ja. Mehr Vorlaufzeit, mehr Struktur und...
Ja. Ja, also ich bin vor allem auch einfach nur total gespannt. Also ich teile nicht das, also gibt ja alle möglichen Football-Seiten und vor allem, also wie immer im Internet, in den sozialen Medien, am meisten liest man natürlich völliges Gehate. Das teile ich nicht. Ich bin gespannt. Ich habe mir von Mizuno mal seine Historie da angehört. Ich weiß gar nicht, Belief the Hype heißt das Buch, glaube ich. Der hat ganz viel in seinem Leben und beim Football angefangen, wovon er keine Ahnung hat und hat sich da reingefuchst und gearbeitet. Man kann jetzt von ihm halten, was er will, aber ich glaube vor allem, er ist wirklich jemand, der Menschen mitreißen kann. Und ich bin mal gespannt, was er und dieser Fernsehmensch, da wie auch immer heißt, daraus machen. Ich glaube, es ist alles möglich, aber es kann auch einfach übermorgen zu Ende sein. Kann auch sein, dass die erste Saison nicht zu Ende spielen. Kann alles sein. Ich bin
total gespannt. Viele sind auch gespannt oder warten auf Football wieder zu erleben.
Ja, ja,
gucken.
Ja, genau. Ja.
In Deutschland dann eben auch deutschen Football, ne? Das ist dann schon eine Sache, wo dann
ja, es kann ja auch einfach
endlich wieder was.
Ne, ich bemängle ja seit Jahren geht mir das auf den Senkel, dass diese Halbprofessionalisierung in der GFL, GFL 2, wobei ich einfach zum Beispiel meine, dass ein deutscher Quarterback eigentlich heute schon überhaupt keine Chance mehr hat zu spielen, weil Hunsu ist ein Ami für die GFL und GFL 2. Geht mir total auf den Senkel. Der schönste Effekt, den ich mir vorstellen könnte, wäre tatsächlich, dass die deutschen Ligen wie soll ich jetzt sagen, tatsächlich wirklich wieder wirklich Amateurligen werden. Das ist ein Traum von mir einfach, weil ich würde einfach mal gerne erleben, dass wieder ein deutscher Quarterback von der U10 es schaffen kann, auch Starter zu werden bei den Seniors.
Wir haben doch deutsche Quarterbacks in der GFL und GFL 2.
Haben wir, aber Detlef sind wenige, oder?
Ja, natürlich, aber das war ja schon immer so. Ich meine, das heißt, das war ja schon immer so, ist ein dummer Satz, ich weiß, aber ja, das sehe ich ein bisschen anders, weil GFL und GFL 2, die leben halt eben auch von ihren Sponsoren und die sind halt eben auch, ich sag mal, gefordert mit Erfolg. Ja, also Erfolg darzulegen. Und das ist schon so eine kleine Geschichte, wenn du einen Sponsor sagst, ja, pass mal auf, ich gebe euch so und so viel. Und die brauchen das Geld. Ich setze auch eine Voraussetzung, ihr müsst einen amerikanischen Quarterback haben, weil ihr müsst ja dementsprechend Spiele gewinnen. Dann ist das schon so ein bisschen was anderes, muss ich sagen.
Aber sei doch ganz ehrlich, Detlef, das auch oft genug erlebt hat. Man coacht wirklich ein gutes Team.
Ja, natürlich.
Dann tritt man an und auf der anderen Seite sind zwei Amis, die machen die ganze Scheiße und du hast eigentlich umsonst trainiert mit deinen Jungs, weil diese zwei Amis das ganze Spiel schaukeln. Ging mir schon immer auf den Senkel halt. Und ich sag mal ganz ehrlich halt.
Deswegen hatten wir ja damals Erfolg mit Schmitz. Mit Mario. Mit der Schmitzebut. Und die Fischer Gang.
Ja, Jungs. Ganz genau. Vor kurzem hat ja der Johannes Jungmann von den Falcons zu den Jets gewechselt, zu den Prospects. Und,
ich weiß.
Ich habe ihn tatsächlich auch mal gefragt, weshalb er denn jetzt wirklich auch tatsächlich bei uns sich der zweiten Mannschaft anschließen will. Ich sag mal, Johannes, ne, du hast ja wirklich was drauf. Und sagt er, ich bin wirklich ein Fan der zweiten Mannschaften, weil da gibt es keine Legionäre, da gibt es keine eingekauften Amis. Hier kannst du ein Team coachen und kannst den Erfolg sehen halt. Also ich würde ja die Amis noch weiter beschränken. Ich würde sagen, es gibt nur einen Ami auf dem Feld und vielleicht auch irgendwo mal gar keinen mehr, weil das hilft uns, unsere Entwicklung als Sport in Deutschland nicht, dass man auf die Schlüsselposition die Amis setzt.
Also was mich so ein bisschen stört, muss ich ganz ehrlich sagen, GFL und GFL 2 nehme ich mal raus. Aber das fängt ja jetzt in der Regionalliga, in der Verbandsliga. Die haben ja schon in der vierten Liga, haben die ja schon Amerikaner rumlaufen teilweise. Und da sage ich jetzt mal ganz, ey Leute, arbeitet erstmal an der Basis. Ja, guckt, dass ihr die Jugendspieler, die ihr habt, ausbildet und dass ihr dann quasi die Jugendspieler einsetzt. Und das finde ich jetzt lächerlich, wenn man halt in den unteren Ligen auf einmal anfängt, Amis einzukaufen. Also das ist für mich schon mal eine harte Nummer.
Vor 2 Jahren in der 6. Liga bei den Cologne Ronin läuft ja der Sohn von Michael Davis halt rum. Im Hinspiel dürfte er nicht spielen, da hat der Trainer ihn auf die Bank gesetzt, weil er nicht zum Training gekommen ist. Da haben wir die deutlichst geschlagen, ich glaube 39-0. Im Rückspiel hat er gespielt und das Spiel auf den Kopf gestellt. Das sage ich, das kann ja nicht sein. Ein Mann in der 6. Liga dreht das ganze Spiel halt.
Ich habe ja mit Schiefbahn gegen die gespielt, wo ich Schiefbahn-Headcoach war. Da war ich auch ja. Bei den Ronin.
Ein toller Athlet.
Ja, natürlich.
Also macht eine gute Sache, aber ich wehre mich immer so dagegen, dass ein Teamsport von einem Mann so gedreht wird. Geht mir total auf den Senkel. Es passt bei ihm vielleicht nicht, weil er ist ja nicht so ein eingekaufter Legionär.
Nein, Quatsch, der Junge ist hier, der ist hier geboren, ne?
Ja, natürlich. Ja. Trifft es nicht so ganz, aber ich wollte einfach darauf hinaus, was ein Mann so das Spiel drehen kann. Gerade, dass das jetzt schon runter bis in die 6. Liga strahlt. Naja. Ja, Butch.
Ja. Ich denke mal,
heute machen wir die Stunde voll, ne?
Ja, jetzt sind wir gut dabei. Gut,
aber wir können ein paar Stunden weiterlabern.
Ja, also, das geht manchmal so, ne? Ja, so, ja, ich fand es unterhaltsam und
auf jeden Fall
auch noch zum Schluss informativ, was jetzt das aktuelle Geschehen
angeht. Ich glaube tatsächlich, der angeht. Noch ein paar Stunden, da können wir noch 2 Sendungen draus machen. Was
wir können gerade noch das Ganze abschließen hier, bevor wir die heiße Treppe dann nochmal ausrufen. Detlef, was machst du jetzt so? Du bist jetzt kein Trainer mehr offiziell in einem Amt als DC oder?
Also ich habe 2018 war ich der Head Coach, Defense Coordinator von den Chiefs Riders. Da habe ich das halt nochmal in Angriff genommen, habe dann aber festgestellt, dass so zwei Lager waren. Das eine, weil man hat mich da geholt, um halt professionell da was aufzuziehen, oder sage ich das mal halb professionell, so ein bisschen in die Richtung, also Leistungssport, auf Leistungssportebene. Ich habe aber gemerkt, dass es dann halt eben nicht alle wollten. Und dann habe ich gesagt, weil ich mache das ja auch gegen ein gewisses Entgelt, weil ich bin ja seit 2015, habe ich ja ein offizielles Gewerbe angemeldet und habe dann halt natürlich dann halt auch Geld dafür genommen. Und dann habe ich halt auch eingesehen, ja Leute, das Geld braucht er dann für mich aber nicht ausgeben, wenn wir den Weg nicht gemeinsam gehen wollen, wie zum Beispiel der Präsident, der auch alles getan hat. Ja, der Herr Töne, der hat wirklich alles getan und alles möglich gemacht und der wollte das ja auch, aber leider Gottes hat es halt eben nicht gereicht. Wir waren ja, wir haben es ja dann nochmal im Endspiel gegen die Bulldozer geschafft, aber haben dann halt gegen die Bulldozer verloren. Und ja, danach habe ich dann erstmal Pause gemacht und habe mich dann erstmal auf mein Gewerbe beschränkt, weil ich habe mir die ganze Zeit nebenbei seit 2015 Deadlift Zone Coaching. Biete halt Vereinen oder halt auch Spielern ein Personal Coaching an oder halt eben Vereine können mich buchen, wie die Jets das ja auch schon gemacht haben, über Wochenend-Clinics. Dann mache ich halt einen Samstag mal, wie bei den Jets schon, Linebacker, dann Samstag Defense Line und halt die DBs, Trainingsplanung. Ich war ja auch hier dezent für den AFCV NRW ein paar Jahre in der C-Trainer-Ausbildung. Ja, und war halt auch für viele, viele andere Vereine wie Dortmund oder Cologne Ronan oder halt auch in Düren und so weiter unterwegs oder die Mönchengladbach Wolfpack, die mich da alle schon irgendwo gebucht haben für ein Wochenende. Und dann habe ich da halt eben das gemacht, was die brauchen, was die möchten, was die wollen, was denen fehlt. Habe mich vorher mit den Trainern zusammengesetzt und ja, habe dann versucht, die da weiterzuentwickeln. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Halt eben, ich bin so ein Typ, der gerne ausbildet, der gerne Techniken vermittelt, der die Leute weiterbringt. Auch die Coaches halt im taktischen Bereich. Und ja, das mache ich halt jetzt die ganze Zeit. Aber aufgrund der besagten Seuche war mein letzter Auftritt natürlich Anfang.
Welche Seuche meinst du jetzt?
Nee, also, sag mal, wie heißt die? Nicht sagen. Oh, okay. Ich habe dann mitbekommen, den letzten Podcast, man soll das nicht nennen. Okay. Auf jeden Fall habe ich dann mein letzter Auftritt war natürlich in Troisdorf, Anfang 2020. Ja, ja. Da habe ich dann halt nochmal Defense Clinics abgehalten für Defense Line Linebacker. Und danach war Lockdown. Danach war alles vorbei. Und seitdem habe ich natürlich auch nichts mehr gemacht, außer zwischenzeitlich, weil zwei super Kumpels von mir da gearbeitet haben als Coach bei den Rüsselsheim Crusaders. Habe ich dann mal ein komplettes Videomeeting gemacht und habe denen mal ein komplettes Spiel auseinandergenommen und jeden Spielzug analysiert, um dann halt durch Videoanleitung die Spieler dahingehend auch ein bisschen zu verbessern. Hat denen auch eine Menge gebracht, kam auch ein sehr, sehr gutes Feedback. Auch in Huddle natürlich dann. Und ja, ansonsten privat, außer Arbeiten, Netflix, Amazon Prime, weil ich sich halt an die Regeln hält. Ja, habe ich eigentlich in der Zeit jetzt nicht viel mit Football am Hut. Fehlt mir natürlich, echt. Und ich hatte jetzt die Tage, vor ein paar Wochen auch nochmal mit Marco Ruth, der ist aber bei euch auch Trainer, mit dem bin ich befreundet. Der war mal mein Gegner. In Witterschlick habe ich telefoniert. Der hat ja immer versucht, mich mal wieder zu den Jets zu holen. Da habe ich gesagt, ja, aber die Fahrerei in meinem Alter, ich glaube, wenn du mir einen Taxifahrer, der hier irgendwie Spieler oder Trainer ist, besorgst, ich sage dann gerne, aber ich setze mich nicht mehr ins Auto und tu mir den Stress an, weil ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Und okay, da habe ich auch keine Lust mehr drauf. Ne?
Dann kann ich meine letzte Frage auch streichen.
Warum?
Und noch mal in Trost auf Dreh dir
vorstellen. Ja, gerne. Also das ist halt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe
dem Wenn das Marco, nicht wäre mit dem Fahren.
Richtig, ich habe dem Marco gesagt, wenn das ein bisschen näher wäre und die endlich mal fertig wären auf der A3 und auf der 59 und man da einfach so durchrutschen kann. Ja, ich meine, das sind jetzt eine Strecke, sind von Haustür zu Haustür bis zur Taubengasse, sind da 76 Kilometer. Ja, das ist jetzt auch nicht so schlimm, aber das Problem ist einfach der Zeitaufwand, ja, weil ich bin jetzt keine 30 mehr, der dann halt irgendwann mitten in der Nacht nach Hause kommt, weil jeden Morgen geht um 4.45 Uhr mein Wecker. Das ist dann halt schon mal eine Hausnummer, wenn du da nicht genug Schlaf kriegst in meinem Alter, ne? Und ich bin ja keine 30 mehr. Ich meine, Spaß hätte ich sowieso. Ich meine, man muss auch gucken, wer bei den Jets jetzt Trainer ist, der Thais Match. Der Junge hat bei mir als Spieler angefangen, dann als Assistenztrainer. Ich sage jetzt einfach mal, das ist einer von meinen Jungs. Und der ist richtig gut. Ja, ja. Ist richtig gut geworden. Mit Marco bin ich befreundet, der Tim Schneider, den hatte ich schon als Jugendspieler, als DB in der Pantherjugend. Ja, und dann halt, den habe ich dann damals, den habe ich dann nach Trostorf geholt, damals als Spieler. Der Andreas Hein, ja, ich meine, wo ich damals Coach war, war der Spieler. Mit dem Andreas verstehe ich mich auch super. Ja, und ich meine, okay, der Klaus ist jetzt halt bei den Prospects, aber den kenne ich ja auch als Spieler und Coach. Also, das wäre schon reizvoll, das würde auch passen. Ja, ich hätte auch Bock drauf, aber es ist halt leider Gottes.
Das halten wir hier mal so fest.
Ne, Zeitaufwand und, ne.
Da finden wir schon eine Lösung, Detlef.
Ja, genau,
So, die heiße Treppe steht an. Wir haben heute eine völlige Überlänge. Genau. Macht nichts, das war sehr unterhaltsam, Detlef.
Ja,
Wir noch mal kurz darauf zurückkommen. Wir haben mal wieder ein paar nette E-Mails bekommen, die uns bestärken, unseren Podcast hier weiterzumachen. Vielen Dank dafür. Für Anregungen, Lob. Kritik könnt ihr für euch behalten, habe ich keinen Bock drauf. Könnt ihr wie immer schreiben at podcast@trostorf-jets.de. Die Kritik schickt ihr bitte persönlich an Butch Pohl, nicht an mich.
Nee, Moment, wir hatten ja festgelegt, dass die jegliche Kritik an Sebastian Schwubbe at
trostorf-jets.de
geleitet wird. Der ist unser Kritikbeauftragter. Bisher hat aber noch nichts zu tun gehabt. Von daher machen wir so weiter. Ja. Und Detlef, vielen Dank nach Düsseldorf an alle, die zuhören und vielleicht da mal ein bisschen sich Gedanken machen. Von fremden Vereinen ist ja vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer. Ich habe schon Coaching Clinics oder Wochenendseminare beim Detlef miterleben dürfen. Sehr unterhaltsam, sehr informativ, fachlich auf allerbestem Niveau. Wenn ihr da Bock habt, Detlef Zorn Coaching, glaube ich, das findet man im Internet. Nur zu, kann ich nur empfehlen, absolut.
Okay, dann kommen wir zu den Famous Last Words. Detlef, hast du noch einen letzten Famous Last Words Satz, den du loswerden willst?
Ja, erstmal vielen Dank für die Blumen, Butch. Das ganze Ding nennt sich www.detlef-zorn-coaching.de. Ansonsten echt, war cool. Ich habe mich echt gefreut, dass ihr mich gefragt habt und das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht mit euch beiden Verrückten. Und wie gesagt, ich verfolge ja eure Podcasts seit der ersten Stunde und lache mich teilweise total scheckig, weil ich finde das auch richtig gut, weil ihr hattet ja im Vorfeld mal gefragt, ob wir auch über NFL reden wollen. Ich sage, nee, weil davon gibt's genug. Ja, Podcasts, wo über NFL gesprochen wird und ich glaube, solche Sachen wie ihr die macht, die sind halt viel, viel besser, weil einfach mal auch den deutschen Football so ein bisschen zu hinterleuchten. Ich finde, coole Sache und vielen, vielen Dank, dass ich hierbei sein durfte.
Vielen Dank für die Blumen. Butch, hast du noch letzte Worte?
Jetzt nichts Wildes, ne? Wie sieht's bei dir aus, zu Hause, alles im Lot, die Außenküche, da war ich selber immer noch nicht, meine Damen und Herren. Vielleicht machen wir ja auch in Kürze mal so eine Sendung auf Abstand in der Außenküche, wenn mal die Temperaturen über 20 Grad am Abend sind. Und das dann wirklich wieder möglich ist.
Ich habe die Außenküche perfekt ausgerichtet. Die Abendsonne scheint rein, also können wir prima aufnehmen. Ja, dann vielen Dank an Detlef. Vielen Dank an Butch, meinen kongenialen Co-Moderator. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche.
Udo, halt! Genau.
Ja?
Wen haben wir nächste Woche?
Ja, wen haben wir denn nächste Woche überhaupt?
Das haben wir doch immer so noch eingeflochten hier in den Ablauf. Ich gucke mal hier auf meine Aufzeichnung.
Ich weiß es. Es ist Klaus fucking Zettelmeier.
Oh, der Klausermaus. Ja. Der sogenannte Zettel.
Genau.
Den haben wir nächste Woche.
Der Herrscher des Butterbrotbrechtchens, der Rekordhalter auf dem MVP-Brett halt, ja. Den haben wir nächste Woche.
Der mehrfach ausgezeichnete, gut frisierte Klaus Zettelmeier ist nächste Woche bei uns. Jawohl. Ja, bis dahin, liebe Leute, danke fürs Einschalten. Bleibt gesalzen und die besten Grüße vom Butch. Udo, Martiot, wir sehen uns nächste Woche.
Genau, Martiot, schwenkte Hut, knalle Butzfort. Bis dann.